Was hat unser Nervensystem mit unserer Stimme zu tun? Und vor allem, wie wirkt unsere Stimme auf die Nervensysteme von anderen Menschen? Und welche Auswirkungen hat das auf unseren Erfolg als SängerInnen oder SprecherInnen auf der Bühne? Darüber spreche ich heute mit Gesangspädagogin und Nervensystemsexpertin Hilkea Knies. Und ich wünsche dir ganz viel Erkenntnisse und viel Freude mit dieser Episode. Herzlich willkommen zu Unstuck Yourself. Hier dreht sich alles darum, wie du deinen persönlichen Ausdruck auf der Bühne findest, was du gegen Lampenfieber tun kannst und wie du leistungsfähig bleibst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Unstuck Yourself, dem Podcast für Bühnenmenschen. Heute ist Premiere, denn ich habe zum allerersten Mal tatsächlich einen Interviewgast, nämlich die liebe Hilkea Knies. Sie ist Spezialistin für Nervensystem und Stimme, beziehungsweise Stimme eigentlich an erster Stelle und Nervensystem und der Kombination dieser beiden sehr, sehr spannenden Systeme. Und wir wollen heute eintauchen, und zwar möglichst konkret in das Thema Nervensystem und Stimme, Stimme-Nervensystem. Was hat das miteinander zu tun? Und wie ist es dann in der Praxis tatsächlich relevant? Liebe Hilkea, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Voll cool. Ich liebe ja dieses Thema und ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Und ich bin eine Premiere. Das ist toll.
Wow. Du bist eine absolute Premiere. Ich hatte bisher nur Live-Coaching-Gäste in meinem Podcast, aber keine Interview-Gäste. Also du bist tatsächlich mein erster Interview-Gast. Genau. Und der Aufhänger der ganzen Geschichte ist, wir haben uns ja Anfang April in Stuttgart live getroffen und haben uns da unterhalten und du hast mir deine Geschichte aus Bayreuth erzählt und die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und da habe ich gesagt, so, genau darüber und genau das möchte ich als Aufhänger für den Podcast nehmen. Magst du einfach nochmal erzählen, was dir da damals in Bayreuth passiert ist, beziehungsweise was dir da aufgefallen ist?
Ja, das finde ich spannend. Ich erzähle die Geschichte auch immer mal, wenn die passt, weil die war so eindrücklich für mich. Also ich war in Bayreuth, ich war das erste Mal in Bayreuth. Ich habe mir Tristan Isolde angeguckt. Ich liebe dieses Stück, seit ich 16 Jahre alt bin. Irgendwie so, das hat mich immer, diese Art von Liebesgeschichte, die hat mich immer völlig fasziniert. Irgendwie so, finde ich hochgradig modern. Wie auch immer, ich will nicht abschweifen. Ich liebe die Musik einfach, ich liebe dieses Stück. Und es war irgendwie total interessant. Ich kannte die Sänger so kaum vom Namen. Ich war einfach nur glücklich, dort zu sein. Und dann ging das los und es war spannend, wie die Isolde sang. Also ich meine, ich kenne da jeden Ton und es war so, ich sag's mal gleich von Anfang, wie es war, es hat mir gar nicht gefallen. Es war so, ich weiß nicht, wer schon in Bayreuth war, man kommt dann da auch nicht mehr raus, weil das ist irgendwie so, du sitzt dann da irgendwo und du gehst da auch nur raus, wenn es irgendwie sein muss. Ja, und dann saß ich dann da und habe einfach gemerkt, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hat mich total gestresst, schon im ersten Akt. Ich kam irgendwie aus dem ersten Akt raus, dann ist ja immer große Pause da und so. Ich war total am Weinen, weil ich irgendwie so gemerkt habe, das war auch so, wow, wie kann die mir dieses Stück so zersägen und überhaupt. Aber es war mehr als einfach, dass es mir nicht gefallen hat. Und dann war es interessant, dann kam der zweite Akt. Die hatten das so inszeniert, dass die Sänger dann bei diesem wundervollen Duett irgendwie so gegen die Rückwand sangen. Und das war dann auch irgendwie noch okay, sage ich jetzt mal. Da war es nicht ganz so schlimm. Und im dritten Akt hat die Isolde ja bis auf ihren wundervollen Liebestod auch nichts mehr zu singen. Und was ich aber am superspannendsten fand, war die Reaktion des Publikums, als es nachher um die Verbeugung ging. Die Meinung des Publikums war nämlich extrem gespalten. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie das, was man früher über Maria Callas erzählt hat. Mhm. Also es war so sozusagen die eine Hälfte, so kam es mir vor, das Publikum, bravo, bravo, war völlig aus dem Häuschen. Und die andere war völlig entsetzt und schrie, buh, buh. Und so, also es war ein Konzert, was ich sonst nur kenne über Regisseure heutzutage. Ja. So, und von daher war ich total überrascht. Ich sag gleich, ich habe nicht buh geschrien, ich buhe nie einen Sänger aus, auch wenn mir das nicht gefällt, weil ich weiß, jede von uns gibt immer ihr Bestes auf der Bühne. Das würde ich nie tun. Also ich schreie manchmal Bravo, wenn ich völlig hingerissen bin, aber ansonsten keine Unmutsäußerung, die sage ich nur anderen Leuten. Aber was war, deshalb werde ich jetzt auch nicht den Namen sagen, weil ich möchte einfach niemanden verhunzen. Und darum geht's auch gar nicht, sondern es ging um dieses extreme Ding von, die einen fanden es super und die anderen fanden es grässlich. Und ich habe gedacht, wie kommt das? Also das kann nicht nur die Stimme sein, das kann nicht nur die Technik sein oder irgendwas. Was ist das? Und da habe ich mir halt viel Gedanken drum gemacht.
Ja. Zu welchem Schluss bist du denn gekommen? Was war das?
Also ich sag mal so, ich kann nicht sagen, was das war. Ich kann sagen, was ich irgendwann vermutet habe, auch aufgrund meiner eigenen Reaktion und was ich auch immer mal wieder vermute, wenn ich mit dem, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, konfrontiert werde, dann ist das, dass ich fest davon überzeugt bin, und da gibt's auch ein ganzes Fachgebiet zu, was ich allerdings nicht besonders kenne, dass ich glaube, dass das so eine Form von Psychoakustik ist, die was mit dem Nervensystem zu tun hat. Also dass es Frequenzen einfach gibt, die bestimmte Anteile unseres besonders unseres autonomen Nervensystems ansprechen, weil man zum Beispiel auf bestimmte Frequenzen reagiert, weil man merkt, es herrscht Gefahr und man muss sich in Sicherheit bringen oder umgekehrt, man ist total in Sicherheit, fühlt sich irgendwie total wohl und fühlt sich in Sicherheit. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, was unser Nervensystem immer mit jeder Stimme, der wir begegnen, eigentlich mitkriegt. Und ich fand es in diesem Falle, ich habe es dann natürlich auch aus der gesangspädagogischen Sicht für mich nochmal analysiert und kann einfach sagen, diese Dame hatte extrem viele Frequenzen, hohe Frequenzen, die wir in den Bereich der Schrillheit einordnen würden. Auch wenn das natürlich wie eine Wertung klingt, aber es gibt auch wirklich den Begriff der Schrillheit, einfach bestimmte Frequenzen. Frag mich jetzt nicht nach Zahlen. Mhm. Damit habe ich nichts. Das müsste ich alles immer nachgucken. Aber ja, es waren sehr, sehr viele schrille Frequenzen drin und die Grundtonfrequenz war nicht sonderlich gut verstärkt. Und das ist einfach etwas, was wahrscheinlich bei mir und ich gehe mal davon aus, auch bei anderen, dieses Gefühl ausgelöst hat von, was ist hier los? Irgendetwas hat uns irgendwie sehr, ja, so gepackt auf so einer Ebene, ich will das nicht. Ich will das auf gar keinen Fall mehr. Stell jemand die Sirene ab, sag ich jetzt mal so. Ne? Und jetzt auch wirklich nur einfach auf Gefahr hin bezogen. Und dann gibt es aber auch Nervensysteme und das kenne ich von mir. Ich wäre neugierig gewesen, wie ich auf die gleiche Sängerin mit dem gleichen Gesang vor etwa 30 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren reagiert hätte. Da hatte ich nämlich noch keine Arbeit mit dem Nervensystem gemacht und es gibt einfach, ich habe eine Ausbildung als mit Somatic Experiencing gemacht und da geht es auch um solches Thema. Und da gibt es ein Nervensystemphänomen von dem Phänomen, das heißt Global High Intensive Activity. Und das bedeutet, ein Nervensystem ist durch Gewohnheit, durch Entwicklungstraumata und bla und blub, ist ein Nervensystem per Gewohnheit relativ am Anschlag. Das heißt, es ist eigentlich ständig auf der Suche, ist hier was? Habe ich hier Gefahr? Und wir nehmen das aber gerade, wenn wir Künstlerinnen sind, nehmen wir das häufig wahr als, ja, ich bin mal so intensiv und alles ist so intensiv und ich brauche immer ganz viel von diesem Intensiven. Also sei das nun in der Beziehung, dass wir mal ganz viel Gefühl brauchen, das muss alles unglaublich toll und verliebt sein. Oder eben auch auf der Opernbühne, dass wir dann besonders die dramatischen Opern natürlich lieben, wo es so richtig zur Sache um Leben und Tod geht. Also Mozart war früher nicht so mein Ding, wo ich so gedacht habe, ach nee, ey. Ja, also dann lieber schon Wagner oder Puccini, da sind hinterher alle tot.
Ja.
Meistens jedenfalls. So, ja, also das ist einfach so eine Grundeinstellung des Nervensystems, die wir dann aber ganz oft für unseren Charakter oder so bin ich eben, habe ich früher ganz oft gesagt, so bin ich eben.
Ja.
Ne, das irgendwie so nehmen und auch auf der Bühne sowieso, da kann man ja immer intensiv sein oder in Workshops, dann ist man eben intensiv. Und ich habe diese Stimmen zu der Zeit sehr geliebt. Das heißt, die haben ja neben dem, dass ich heute sagen würde, das ist ganz schön schrill, haben die ja so eine Intensität. Und wenn dann da jemand so ein hohes C in dieser Art durch die Gegend ballert, das hat mir so einen Thrill gemacht. Und den fand ich total angenehm, so eine Gänsehaut von, oh ja, da geht's jetzt wieder ganz intensiv her. Und das habe ich aber irgendwann gelernt, dass das ein, sag ich jetzt mal, ein Übernervensystem ist, was ständig in der Sympathikus-Dominanz ist. Und dass das einfach für mich jetzt, ich habe da viel dran gemacht sozusagen, dass ich selber nochmal auf eine tiefere, auf eine andere Ebene kommen kann und merken kann, dass Tiefe ganz woanders nochmal stattfindet, als nur immer in diesem Thrill, Thrill, Thrill.
Ja.
Und deshalb sind mir solche Stimmen mittlerweile unangenehm. Und ich weiß einfach, ich bin ja selber, ich habe ja meine halbe Jugend im Opernhaus verbracht. Und da gibt's ja ganz viele, die sich so richtig damit auch identifiziert haben, gerade damals. Und ich glaube, dass das einfach dieses widerspiegelt. Diese Menschen, die selber so sind, wie ich das war. Also dieses, wir brauchen diesen Thrill und dann lieben wir diese Stimmen, weil die uns so anknipsen. Und die anderen Menschen, die einfach eine andere Art von Emotionalität in einer anderen Tiefe oder einfach einem anderen Platz fühlen. Und da bin ich einfach mittlerweile angekommen. Ich nehme grundsätzlich Stimmen ganz anders wahr als früher. Ich mag Stimmen nicht mehr so gern, die ich früher geliebt habe und umgekehrt. Ich glaube, das war der Punkt, dass es einfach diese unterschiedlichen Nervensysteme gibt. Und die reagieren dann einfach, gerade wenn es um Gefahr geht, so richtig.
Ja.
Explosiv.
Ich finde es unglaublich spannend, weil es tatsächlich, also ne, bei mir macht sofort und ich habe sofort 1000 Fragen, wo führt das eigentlich hin und so. Und ich würde da gern so ein bisschen reingehen. Die erste Frage ist jetzt eigentlich so, um das nochmal ein bisschen spezifischer zu beleuchten. Du hast jetzt von Frequenzen gesprochen. Was hat Stimmtechnik damit zu tun? Also meine Frage ist, gibt es dann bestimmte Stimmtechnik, die diese Art von Frequenzen fördert und rausbringt? Und gibt es eine Stimmtechnik, die dann eher in die andere Richtung geht? Also ich würde sagen, vermutlich ja, aber sag du mal.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also, und das ist ja, finde ich, auch sehr, sehr spannend, weil ich jetzt mich ja gerade, muss ich gerade noch mal kurz sagen, also ich bin Gesangspädagogin und bin ausgebildet in der Rabbinemethode. Ja. Und in der Rabbinemethode beschäftigen wir uns ganz viel mit Stimmphysiologie auch und gucken, sage ich jetzt mal so ein bisschen allgemein, wie ist die Stimme gemeint? Wozu wäre sie in der Lage, einfach von der Physiologie her? Und was machen wir dann mit ihr? Wir gehen also nicht so viel nach einer bestimmten Ästhetik, so ein bisschen mehr, was macht diese Stimme da, wie ist der Vokaltrakt eingestellt, wie schwingen die Stimmlippen und so weiter und so fort. Ne, was hat die Atmung damit zu tun, blablabla. Und zurückkommt jetzt auf die Frequenzen, natürlich können wir was damit machen, weil welche Frequenzen verstärkt werden und welche gedämpft werden, das ist ja ein Phänomen, was im Vokaltrakt passiert. Also wir haben natürlich auch was, wie die Stimmlippen sind. Also was weiß ich, wenn wir zu viel mediale Kompression haben, gibt es einen bestimmten Sound. Wobei die Frage ist, zu viel für was? Wenn wir zu wenig mediale Kompression haben.
Einmal kurz für alle, die nicht so tief drin sind. Was ist mediale Kompression?
Ah, das ist die Kraft, mit der die Stimmlippen, wir haben ja zwei davon. Und wenn die anfangen zu schwingen, dann kommen die aufeinander zu und die haben einen bestimmten Druck, wie sie miteinander schwingen. Also es ist auch ja nicht nur flächig, sondern es ist ja so eine ganze große Bewegung. Und die haben einen gewissen Druck, mit dem sie aufeinander zugehen. Das heißt, die Muskeln drücken die Stimmlippen fester oder weniger fest zusammen. Hat auch was mit Luftdruck zu tun von unten. Das ist übrigens auch noch eine spannende Frage zum Nervensystem. Überdruck, Unterdruck und so. Ja. Auf alle Fälle die mediale Kompression, also der Druck, der zur Mitte hingeht. Das ist die Übersetzung. Mhm. Ja? Und der kann sehr, sehr stark sein. Wenn der fies ist, dann werden wir irgendwann krank, kriegen Knötchen und ich weiß nicht was. Haben Sänger leider manchmal mit zu tun. Ja. Wenn er zu wenig ist, dann klingt es unglaublich hauchig.
Ja.
Und das ist so sexy. Da können wir natürlich auf der Opernbühne wenig mit anfangen, weil man es dann nicht mal hört. Aber das hören wir ganz oft natürlich in Popularmusik. Wenn es dann so ganz intim wird, dann schöner Sound. Ja, aber ja. So, also das ist die mediale Kompression. Die macht natürlich auch was mit dem Klang. Aber wie Frequenzen verstärkt werden, das ist im Grunde genommen der Resonanzraum oben drüber, der Vokaltrakt. Der geht los an den Stimmlippen im Kehlkopf noch und geht dann, sage ich jetzt mal klassisch gedacht, bis zum weichen Gaumen, weil da haben wir ja diese Kuppel, wie sich so hübsch heben soll und so. Popularmusikalisch eher gedacht, auch noch weiter in den Mundraum. Und je nachdem, wie das eingestellt ist, und das ist ja irrwitzig, wenn man sich diese Muskeln anguckt, da kann man ja 1000 Sachen machen. Und dann hat man auch die Schleimhaut. Und dann hat man natürlich die Neurologie auf und in der Schleimhaut. Also das heißt, dieses Instrument ist ja so variabel wie kein anderes Instrument. Also kein Klavier und keine Trompete kannst du so reinbiegen und ständig sich verwandeln, wie die Stimme das kann. Und das ist im Grunde genommen damit tun wir das. Und es hat was mit Ästhetik auch zu tun. Manche suchen bestimmte Sounds, weil sie sagen, das ist der Sitz oder das ist die Tragfähigkeit oder das ist mein Metall oder ich suche jetzt gerade so Begriffe, die man so aus der gängigen Pädagogik kennt,
ja, ne,
und suchen dann Frequenzen. Und was sie aber tun, ist, sie gestalten ihren Vokaltrakt.
Mhm.
Und dann kann man ganz allgemein sagen, wenn wir etwas suchen, was ein bisschen wärmer klingt, was auch vielleicht ein bisschen dunkler klingt, dann ist der Vokaltrakt normalerweise länger. Der Kehlkopf ist ein bisschen tiefer und wir haben eine gute Grundtonverstärkung. Also der Grundton, die Tonhöhe, die wir singen, ein Ton besteht ja nicht nur aus der Tonhöhe, die wir hören, sondern ja, ganz viele Frequenzen. Und wenn der Grundton gut verstärkt ist, stark verstärkt ist, das braucht einen relativ tiefen Kehlkopf und halt einen Vokaltrakt, der sehr in die Tiefe auch geht, also der sehr lang ist. Und wenn man das nicht so macht, zum Beispiel eine bestimmte Art von Sitz sucht, und es gibt ja verschiedene Arten von Sitze, wo man sozusagen Frequenzen verstärkt. Manche wollen unbedingt so eine Art von hier und manche singen durch die Augen und manche wollen es hier. Manche, da soll der Schädel, die Schädeldecke hochgehen und was nicht alles.
Ja, ich kläre nur kurz für alle, die nur zuhören, das hier, das erste hier war da so Nebenhöhlen, also neben der Nase. Das zweite hier war dann da so. Genau, das zweite war Auge und das dritte war irgendwie dann Stirn, so da so zwischen den Augenbrauen ein bisschen höher.
Genau. Ja, sorry.
Macht gar nichts.
Genau. Und dann kann man halt immer irgendwelche Dinge tun. Man kann zum Beispiel unglaublich mit der Zunge spielen. Die Zunge ist ja auch so ein wahnsinnig interessantes Organ, was ja alles Mögliche tun kann, auch für Schutz und sonst was zuständig ist. Und je nachdem, was man mit der macht, ändert sich natürlich auch der Klang. Und das machen ja Sänger ganz viel. Ja. Ganz bewusst, auch teilweise unbewusst, weil sie was nachmachen oder wie auch immer.
Ja.
Und dadurch verändern wir die Frequenzen, was ja cool ist. Die Frage ist einfach nur, was ist dann irgendwann dominant?
Ja, ja. Ja, also wieder 5000 Fragen gleichzeitig im Kopf. Eine, die ich jetzt gern zwischenstellen würde. Du hast vorhin gesagt, ihr schaut, was so in der Stimme an sich drin ist. Also ne, mit der Rabine-Methode, so was gibt die Stimme an sich jetzt mal her? Gibt's dann im Endeffekt auch so einen Stimmklang, der mit dem Menschen übereinstimmt? Und also worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube ja, jeder Mensch hat so seine eigene Stimme. Also ne, unsere Stimmen sind ja so einzigartig wie unsere Fingerabdrücke. Und Technik ist ja was Stimmen auch ähnlicher klingen machen kann, sage ich jetzt mal. Und wie sehr reagiert unser Nervensystem, das ist, glaube ich, die Frage, die ich eigentlich stellen will, wie sehr reagiert unser Nervensystem auf Kongruenz von Stimme und Persönlichkeit?
Da reagiert unser Nervensystem sehr deutlich drauf, weil wir ja immer mit dem Nervensystem, also ich sag mal, das erste wichtigste Teil, was unser Nervensystem immer macht, ist, es guckt, sind wir sicher.
Ja.
Also alles ist darauf abgestellt, sind wir sicher, können wir überleben, kann dieser Organismus überleben? Ich sage immer so lustig in meinen Kursen, Sicherheit und Schutz ist wichtiger als das hohe C.
Mhm.
Und auch wenn es uns Sängern auf der Bühne manchmal anders vorkommt, aber das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Das Nervensystem und das Gehirn sind die ganze Zeit dabei zu überprüfen, sind wir sicher, überlebt dieses System. Funktionieren Herz und Lunge, ist draußen irgendwas, was uns gefährlich wird. Also das ist ganz wichtig und das heißt, das checken wir immer ab. Und das checken wir auch über eine Stimme ab. Das heißt, eine Stimme, die uns zum Beispiel durch ihren Stimmklang, es gibt ja manchmal so Stimmen, die so brüchig sind, wo die Übergänge so, ne, also wenn wir jetzt mit jemandem sprechen, ich spreche jetzt mal gerade vom Sprechen, nicht vom Singen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, dass wir dann zum Beispiel das Gefühl haben, da kann jemand nicht auf sich aufpassen oder so, weil er irgendwie so, ne, Und dann gibt es Menschen, die reagieren darauf mit Beschützerinstinkt und versuchen dann diese zarten Wesen irgendwie zu beschützen. Andere, die sind völlig abgenervt, weil jemand es jetzt wieder mal nicht allein auf die Reihe kriegt. Dann kommt so ein Programm an wie, immer muss ich mich um die anderen kümmern. Und das ist ganz viel mit der Stimme und mit dem Stimmklang natürlich. Oder auch, dass es einen wie jetzt da auf der Bühne und sowas gibt's ja auch im Sprechen, dass jemand so präsente, bestimmte Frequenzen hat, die mich so nerven, also dass mein Nervensystem, das nervt mein Nervensystem, aber eine bestimmte Reaktion darauf zeigt. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, die du vorhin gestellt hast, die davor irgendwie auch gestellt hast, war ja die sozusagen, was hast du noch gesagt? Gibt es die Stimme, die mit jedem kongruent ist oder was? Ich habe daraus gehört, gibt es unsere authentische Stimme?
Genau.
Sowas auch, ne? Sekunde, ich glaube Allergie.
Bitte.
Ja, sorry, ich nahm manchmal so ein bisschen.
Kenne ich, hatte ich jetzt auch.
Ja, besser, als wenn mich das irgendwie so nervt.
Ja, ja.
Genau. Also, authentische Stimme. Und da kann ich ja sagen, das ist ja super interessant, dass manche nach ihrer authentischen Stimme suchen. Und ich bin da ja ganz radikal. Ich sage, jede Stimme in diesem Moment ist authentisch, weil jede Stimme drückt in diesem Moment das aus, wie es mir geht. Und wenn ich zum Beispiel im Operngesang lerne, wie ich meine Stimme tragfähiger machen kann und wie der Raum im Vokaltrakt sich gestaltet, damit ich übers Orchester komme und damit sie diesen bestimmten Sound hat und diesen bestimmten Einheitsklang ja auch. In der Oper oder in der klassischen Musik ist es ein bestimmter Sound, den wir brauchen, damit es einfach übers Orchester trägt. Zum Beispiel, wenn du bestimmte Musical-Leute hörst, dann ist es wichtig, damit es so einen bestimmten Bell-Sound hat. Wenn es ganz schräg wird, dann werden die alle in eine bestimmte Art von Twang gebracht, damit die Stimme nicht mehr so authentisch, nicht mehr so individuell klingt. Dann kannst du die Sänger einfach austauschen und keiner merkt's. Wenn sie dann noch Cats spielen und keiner sie erkennen kann, ist super. Ne? Ist aber dann auch in dem Moment insofern eine authentische Stimme, als es das ist, was mich jetzt in dem Moment widerspiegelt. Ich bin jetzt auf der Bühne, ich erfülle einen Job, den erfülle ich so. Oder auch beim Sprechen ist es noch viel krasser. Du merkst einfach ganz authentisch, ob jemand gerade Angst hat, ob er mit sich verbunden ist, ob er nicht mit sich verbunden ist, ob er irgendwie gerade mal so aus dem Körper und seiner Eigenempfindung rausgeht. Du hörst das alles an der Stimme, super authentisch. So, und selbst wenn es einem auf den Nerv geht, dann ist das authentisch, weil das sagt was über diesen Menschen aus, warum der über diese Frequenzen sich ausdrückt, über diesen Druck. Von daher, jede Stimme ist authentisch. Und die Frage ist dann ja, was von mir möchte ich zum Klingen bringen oder wie möchte ich mich selber spüren, auch beim Singen, ist ja ein ganz großer Faktor, finde ich.
Ja, das ist wahrscheinlich eher meine Frage, weil mein Begriff von Authentizität ist ja, dass ich wirklich als ganzer Mensch anwesend bin und nicht mit 20% von mir, die ich irgendwie in den Vordergrund stelle, sondern dass ich halt tatsächlich sage, ich bin halt ich. Und ja, natürlich haben manche Teile mehr Raum und manche nicht. Aber im Endeffekt sind alle da und es sind alle irgendwie mitbeteiligt. Und das ist ja was so in der Bühnenwelt, was ich ganz oft sehe, dass halt genau das gegenteilig vermittelt wird. Also, dass einfach bestimmte Dinge keinen Platz haben und bestimmte Dinge bewusst irgendwo hingeschoben, verdrängt, versteckt und so weiter. Und das spiegelt sich ja in Stimme, Stimmtechnik, Auftreten, Präsenz und so weiter. Und ich muss sagen, ich persönlich reagiere da wahnsinnig allergisch drauf, weil ich in dem Moment dann einfach, ja, da steht zwar ein Mensch, der natürlich in dem momentanen Zustand in irgendeiner Form authentisch ist, aber es ist nicht der ganze Mensch. Es ist 20% von dem Menschen eigentlich. Und das ist dann was mich dann einfach nicht mehr berührt. Also ich hatte erst vor einiger Zeit, im Dezember habe ich im Musikverein in Wien ein Konzert gehört. Wunderschön, schön musiziert, schön gesungen. Aber mich hat genau einer der Solisten wirklich berührt in einem Stück. Ne? Also ja. Der Rest war halt schön.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Es geht mir übrigens nicht viel anders. Ich wollte damit nur sagen, dass dass sozusagen die Stimme einfach als Ausdruck zum Beispiel vom Nervensystem oder von dem, wie es jemandem gerade geht, zeigt einfach was über diesen Menschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass mich das berührt, weil unter Umständen, genau wie du es gesagt hast, bestimmte Teile einfach dieses Menschen gar nicht rauskommen, weil die durch Technik, durch Ästhetik, durch was auch immer irgendwie kaschiert sind, maskiert sind. Irgendwie. Und dann kann ich natürlich, dann komme ich mit jemandem nicht in so einen Kontakt von Herz zu Herz, weil einfach die Tür davor zugemacht hat mit viel Technik oder mit viel was auch immer. Ne? Ja. Wobei ich ja immer glaube, eine gute Technik zeichnet sich dadurch aus, dass ja die Emotionen dadurch hörbar werden. Eine gute Technik maskiert eben nicht mich als Menschen. Ich muss mich nicht zurücknehmen. Klar brauche ich eine gewisse Kontrolle auf der Bühne. Ich kann mich nicht einfach privat, raduff, irgendwie emotional ausdrücken. Ne? Ja. Das finde die Stimmen dann auch nicht so lustig und die Zuhörer und Zuhörerinnen glaube ich auch nicht. Aber trotzdem gibt es sowas, wo die Emotion durch die Stimme hörbar wird, weil Stimme ist ja, also gerade wenn es um Vokalklänge geht, sage ich jetzt mal, ist ja pure Emotion so. Ne? Und das möchte man ja schon auch hören. Und ich kenne das selber gut. Also ich habe wenig Ereignisse, wenn ich so auf Leute auf der Bühne höre oder auch im Konzert sehe, wo ich dann hinterher so denke, wow, das hat mich ja jetzt so richtig gekascht.
Ja.
Ne? Also es kommt immer mal vor und ich bin glücklich darüber, wenn das vorkommt und ich bin diesen Sängerinnen und Sängern unendlich dankbar, dass sie mir dieses Erlebnis geben. Und es ist auch völlig egal, aus welchem Genre das dann ist. Das kann von überall kommen. Ich hatte gerade am Wochenende ein Erlebnis mit einer jungen Popularsängerin, die auf der Bühne stand, zwei Songs sang. Und ich war von der ersten Sekunde an war so, und das ganze Publikum war aber auch so. Du hättest also Stecknadel fallen lassen, hören, wenn sie nicht währenddessen gesungen hätte. Aber es war so dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, das kann man im Publikum fühlen, wenn alle so reingesogen sind. Und das ist natürlich nochmal ganz anders authentisch.
Ja. Und was genau macht das aus, dass so ein Zustand zustande kommt? Weil das ist ja eigentlich so der Wunsch aller Menschen, die auf der Bühne stehen, singend oder sprechend, dass sie diese Form von Präsenz und Aufmerksamkeit und Verbindung eigentlich herstellen können.
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe gerade schon angefangen, darüber nachzudenken, während du so gesprochen hast, weil ich bin nicht sicher, ob ich, also vielleicht gibt es da mehrere Antworten drauf. Also für mich ist das was, dass der allerwichtigste Punkt dafür ist, dass man mit sich selber verbunden sein kann. Also das finde ich, das ist das Allerwichtigste und dazu gehört meistens eine Art von Technik, die es mir erlaubt, dass ich mit mir verbunden sein kann und auch mit mir verbunden bleiben kann. Und das kann unterschiedlich sein. Also es können auch Menschen mit sich verbunden sein, wo ich denke, das ist technisch jetzt nicht so günstig oder wie auch immer. Aber das spielt nicht immer die große Rolle. Also ich glaube, Technik und mich selber fühlen muss irgendwie kongruent sein. Dann muss es diesen Zugang, also wenn wir jetzt über Musik, wenn wir über Gesang sprechen, dann muss es, glaube ich, diesen Zugang einfach zu dieser Musik geben. Die Musik muss mir irgendwas bedeuten. Es muss nicht die schönste Musik aller Zeiten sein, aber irgendetwas in der Musik oder in der Art, dass ich singe und wie ich singe, ist wichtig, dass sich das mit mir verbindet. Und stören tun wir es ja ganz oft dadurch, dass wir so Gedanken im Kopf haben von, war das jetzt schön? War das jetzt richtig? Was denken die Menschen? Was denkt das Publikum? Und habe ich jetzt den Ton richtig getroffen? Und das ist ja dann wiederum was auch aus verschiedensten Schichten unserer Vergangenheit kommt.
Ja.
Wo wir uns manchmal gar nicht von frei machen können und wo es dann wichtig ist, dass wir uns das angucken. Ich könnte glatt noch eine Geschichte erzählen über mich vor 2 Wochen.
Mach mal.
Und zwar vor 2 Wochen, mein Vater ist gestorben und vor 2 Wochen war die Trauerfeier und ich habe beschlossen, ich singe für ihn. Ich wollte gerne für ihn singen. Kein ganz leichtes Unterfangen.
Ja.
Aber was interessant war, also ich war natürlich, die Bedingungen waren gut. Es gab eine Orgelempore, die nicht einsehbar war, mit einer großen Balustrade und so Stelen. Keiner konnte mich von unten sehen, selbst wenn sie sich umgedreht hätten. Das heißt, ich konnte super gut mit meinen Körperübungen, ich arbeite ja viel mit Körperübungen, konnte super gut mit Körperübungen sein, konnte auch vorher richtig auf und ab gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Traurigkeit, diese ganze Situation hatte mich so völlig aus meinem Körper rausgezogen. Ich war nur noch Trauer und das sinkt sich natürlich nicht gut. Und dann war ich aber wieder im Körper, konnte spüren, wie mein Körper atmet, wie ich atme, wie die Atmung nach unten geht. Das Stück Ave Verum kenne ich in- und auswendig. Und dann hatte ich, und ich war ein bisschen belegt auf der Stimme, und dann hatte ich aber so 3-4 Takte, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt bin ich so verbunden. Also die mit der Stimme verbunden, mit dem Gefühl verbunden, aber nicht zu viel, dass es mich rausreißt, ja. Mit dem Körper verbunden, weil ich ständig dabei war, Armhebung, Beinhebung, irgendwas zu machen. Es war alles verbunden und mit der Musik verbunden, mit meinem Vater verbunden. Und da kamen so 3-4 Takte raus, wo ich dachte, das ist es, was ich so gut wie nie in meinem sängerischen Leben, ich sage das ganz ehrlich, erreicht habe, weil ich so viel damit beschäftigt war. Bin ich richtig? Klingt es gut? Nee. Und da war es so. Und diese Situation, die hatte ich vor 2 Jahren schon mal, da habe ich für meinen Onkel gesungen, der verstorben war. Da habe ich gedacht, Hochzeiten, Beerdigungen sind sowas. Und gerade beim eigenen Vater, da kann ja passieren, was will. Jeder wird Verständnis haben, wenn nichts funktioniert. Das heißt, diese Stimmen im Kopf brauchten gar nicht da zu sein, weil es war ganz egal. Es war dieser Wunsch zu singen, der hat ausgereicht. Und es war nicht mehr am Anfang, war noch dies, hoffentlich komme ich durch. Auch das hörte irgendwann auf und dann konnte ich Musik machen. Da habe ich gedacht, ja. Also wir sollten, glaube ich, diese Stimmen im Kopf nicht unterschätzen, die uns das, was wir eigentlich wollen. Hallo, deshalb sind wir ja Sängerin. Man wird ja nicht reich mit Gesang. Niemand macht das, wenn er nicht wirklich das will.
Ja.
Und ich glaube, das ist eher das, diese Stimmen aus dem Kopf und dem Körper in den Hintergrund treten zu lassen, damit das, was wir eigentlich ausdrücken wollen, ist, dass kommen kann.
Ja.
Das können wir durch technische Arbeit teilweise erreichen und es uns leichter machen. Und manchmal gibt es aber auch Leute, da kommt es einfach dadurch, dass sie sich damit verbinden, stimmt die Technik dann für das, wie sie singen. So, ne?
Ja, das ist sehr spannend, weil wir kommen unser Ziel ist, glaube ich, das Gleiche im Arbeiten. Nur du kommst aus der technischen Richtung und ich komme aus der eben, was sind da so für Gedanken, für Emotionen, für alte Dinge, die uns da irgendwie aus der Verbindung mit uns selbst und aus diesem Moment und aus auch diesem Zugriff zu allem, was eigentlich eh da ist, rausbringen. Ja, und das ergänzt sich, glaube ich, sehr. Sehr, sehr gut.
Ja, ich finde das auch wichtig, weil ich oft feststelle, zum Beispiel, es kommen Leute zu mir, Sängerinnen zu mir und sagen, ich möchte gerne mit dem Nervensystem arbeiten. Ich bin immer so nervös auf der Bühne und ich kann immer dies nicht und das nicht oder fühle ich mich so und ich habe da auch noch so entwicklungstraumatisch noch dies und das laufen, Mama, Papa und was wir nicht haben und so. Und dann gucken wir uns das an. Ich höre mir an, was die Stimme mir sagt. Wir fangen an zu arbeiten, entweder mit Übung oder mit einem Stück. Und dann stellt sich für mich aber irgendwann raus, es ist nicht in erster Linie das Nervensystem oder dass man Angst auf der Bühne hat, sondern die Technik ist so, dass sie mir ständig in diesem Bereich alles Mögliche zumacht. Und dann kann ich mich natürlich für die Musik nicht öffnen. Wenn meine Zunge irgendwas macht, was den ganzen Raum verschließt, weil mir irgendjemand beigebracht hat, das muss klingen, ne? Dann ist da einfach ganz viel weg. Und dann fange ich an, mit den Leuten technisch zu arbeiten. Also technisch heißt bei mir ja immer sensomotorisches Training, ich singe ja nichts vor und so, sondern dieses, wie fühlt sich was an und dann verschiedene Vergleiche machen und so, also spüren, wie ist mein Instrument jetzt gerade. Und ich habe schon von ganz vielen Sängerinnen vor allen Dingen auch dann die Rückmeldung gehört, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe das geübt, die haben dann technisch geübt. Ne?
Ja.
Und in meinem letzten Konzert, da haben mir Leute gesagt, es war so viel ausdrucksstärker, es war so viel mehr Emotion da. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja.
Ne? Und das ist dann was, wo ich denke, ja, da können wir dann auch, wenn wir Technik nicht nur als begreifen, nicht nur begreifen als schneller, höher, weiter und wo muss ich hin, sondern als etwas, was die Räume frei macht, sozusagen. Dann kann uns Technik auf einmal helfen und kann was wunderbar Positives bewirken.
Ja, absolut. Ja. Ich würde dir gerne jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen. Nämlich die, glaube ich, wahrscheinlich fieseste Frage. Nein, fies im Sinne von, weil es wahrscheinlich keine klare Antwort drauf gibt.
Ja.
Im Endeffekt wollen, also ne, Sänger, die auf der Bühne stehen, sind ja schon davon abhängig, dass sie gefallen. Also
ja.
Das kann, braucht man jetzt nicht irgendwie schönreden, sondern das ist so. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass je mehr wir gefallen wollen, umso weniger erreichen wir dieses Ziel. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal von diesem Nervensystemsaspekt anschauen, wie geht Erfolg auf Basis des Nervensystems, wenn unsere Gesellschaft so zweigeteilt ist und wir nie wissen, was wir für ein Nervensystem da vor uns sitzen haben?
Auch eine sehr interessante Frage. Auch schon vorher war ja interessant mit dem Gefallen wollen. Das ist, finde ich ja, klar, davon ist unser beruflicher Erfolg abhängig. Wenn keiner uns hören will, dann war's das, ne? Wie gehen wir damit um? Also meine Erfahrung mit Nervensystemen ist, dass die sind ja nicht unveränderbar. Sozusagen, es findet, und das ist genau, das knüpft eigentlich wieder an das an, was ich am Anfang gesagt habe. Es findet eine Koregulation statt. Das heißt, das ist etwas, was sich also sozusagen ein Nervensystem reguliert oder dysreguliert das andere. Und das ist genau das, was ich mit meinen Schülern und Schülerinnen immer wieder feststelle. Wenn da jemand reinkommt, ist total außer sich. Und ich habe aber eine Idee davon, wie ich mein eigenes Nervensystem regulieren kann. Dann ist die Art, wie ich in Kontakt trete mit einem Publikum oder eben mit meinen Schülern und Schülerinnen, dann habe ich einen Einfluss darauf, sozusagen etwas von dem, wie ich bin, dorthin zu transportieren. Mhm. Ob ich das bewusst mache oder nicht. Und ich glaube zum Beispiel, das hat diese junge Sängerin getan am Wochenende. Die hat jetzt nicht in der Popularmusik, die hat ein eigenes Stück gesungen und dann hat sie so ein Bossa gesungen. Portugiesisch und so, die hat jetzt nicht den wahnsinnsoffenen Vokaltrakt gehabt, aber die hat so dieses, was sie mit der Musik ausdrücken könnte und wie sie einfach mit sich verbunden war, das hat die in 0, nichts aufs Publikum übertragen. Sodass wir alle auf einmal von, jetzt wollen wir mal sehen, wie die singt und ich bin ja so gespannt und was man nicht alles noch Sekunden vorher hatte, das hat die irgendwie, die war so mit sich verbunden und das hat die so zu uns mit dem ersten Ton, mit dem ersten Gitarrenakkord. Und dann waren wir alle in ihrem Space. Und das ist meines Erachtens Koregulation, die wir, und da haben wir einen Einfluss drauf. Wenn wir uns dessen bewusst sind, mit uns verbunden sind, da haben wir einen Einfluss drauf. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob ich dann jeden Sound ertragen könnte, aber ich glaube, dass das, weil das macht auch schon was mit unserer eigenen Stimme.
Ja.
Wenn wir so verbunden sind. Von daher,
ja. Da muss ich jetzt noch mal einmal kurz da tiefer gehen, weil ich habe da so eine Aberfrage in mir. Wir haben ja ganz zu Beginn hast du ja diese Menschen beschrieben, deren Nervensysteme so High Arousal ständig im höchst aktivierten Zustand sind. Für diese Menschen ist es ja oft entweder langweilig oder sogar gefährlich, wenn sie runterfahren.
Sehr Weil, gutes Aber, Generose, sehr gutes Aber. Ja.
Genau, und jetzt, ne, also einfach so diese ganz typische Situation. Ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, ne, da sitzen irgendwie so Castingdirektoren oder Operndirektoren, die halt vielleicht auch, weil sie, ne, Managerposten und so weiter, eher in so einem High-Arousal-Zustand sind, vielleicht mit ihrer ganzen Kindheitsgeschichte so extrem, dass sie das nicht ertragen, runterzufahren, weil sie dann konfrontiert sind mit ihren Themen oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt da in so einem regulierten Nervensystemszustand auf die Bühne gehe und den mitnehme, dann steht er ja auf und rennt davon, beziehungsweise sagt nach 3 Takten, danke, nächste.
Das ist die große Frage, ob das wirklich so ist. Also, aber ich bin, dein Aber ist total richtig. Im Sinne von, ja, so wird häufig reagiert. Mhm. Habe ich auch schon erlebt, jetzt nicht als Sängerin, sondern in anderen. Gerade dieses, dass dann auf einmal, wenn man mit sich selbst konfrontiert wird, dass man dann einfach abhaut.
Mhm.
oder wütend wird auf denjenigen, der und dann aber das da drüben hin projiziert. Kommt alles vor. Gleichzeitig ist es aber so, es bedeutet ja beim Singen, wenn ich mit einem regulierten Nervensystem auf die Bühne gehe, bedeutet das ja nicht, dass ich immer langweilig bin. So.
Nee.
Sondern es ist ja ein reguliertes Nervensystem, bedeutet ja auch, dass ich sehr verschiedene Emotionen ausdrücken kann. Das bedeutet, wenn ich mich da hinstelle, mit mir verbunden bin, reguliert bin und ich singe, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, dann kann da sehr viel von dieser Emotion durchkommen. Und das kann wiederum auch jemanden, der eher so dieses Aufgebrachte hat, kann jemanden dann sehr ansprechen, weil er die Emotion zum Beispiel von Rache, von was auch immer, natürlich hören kann, die ist ja drin. Es ist halt nur nicht auf eine Art und Weise, die dann eben, was weiß ich, extrem schrill ist oder so. Man kann das ja auch anders ausdrücken. Das heißt, man kann so jemanden auch mit einer Emotion packen, wenn man einfach so, ich meine, und Oper ist ja an sich schon Drama. Also es ist ja, wenn wir anfangen zu singen, ist die Emotion ja schon höher. Sonst würden wir sprechen. Das ist ja meine tiefe Überzeugung. Das heißt, jeder Mensch, der anfängt zu singen, ist schon in einem Zustand, der höher ist. Das bedeutet aber eben nicht, dass mich das so übernimmt, sondern dass ich das dadurch, dass es reguliert ist, dass ich immer noch den Kontakt dazu habe und gucken kann, wie viel davon mache ich denn jetzt? Und ich glaube, das erreicht auch diese Art von Operndirektoren. Und auf der anderen Seite, das wissen wir alle, so tragisch es ist, es gibt nichts, es gibt keine Stimme, es gibt keine Art, eine Arie zu singen, die jeden mitnimmt, sodass jeder hinterher sagt, boah, ey.
Ja.
Also sowas kommt manchmal vor, dass es, was weiß ich, 90% sind und die 10% lassen sich von der Massenhypnose mitnehmen, sage ich jetzt mal. Aber das ist extrem selten. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns als Künstlerinnen, als Sängerinnen damit beschäftigen, dass es immer Menschen geben wird, die das nicht mögen, was wir machen. Und das ist ja sehr grausam, irgendwie so zu sitzen. Und das hilft uns aber dann auch wieder mit uns verbunden zu sein und zu sagen, aber ich habe keine Wahl, ich bin es.
Ja.
Und wer mich nicht mag, der geht zum Konzert von Frau Müller. Ich bin Frau Meier und dann wissen wir, wen ich höre. Und es wird genug geben, die mich mögen. Und die anderen haben eine große andere Auswahl. Aber das bedarf natürlich, da muss man schon echt eine Größe haben, so, dass man da mitgehen kann. Aber das ist einfach leider oder wie auch immer, das ist die Realität.
Ja. Ja, ja.
Wir können auch mit keinem Trick und keiner Session und irgendwas, wir können ja die anderen, das wissen wir ja alle, wir können nicht die anderen therapieren. Wir können mit uns arbeiten und dann einfach in Kontakt gehen und gucken, was passiert.
Ja, ja, absolut, absolut. Danke. Ich finde, das waren sehr treffende und klar auf den Punkt gebrachte Schlussworte.
Ja,
gibt's noch etwas, was du unbedingt den Menschen noch mitgeben möchtest zu diesem Thema, was wir jetzt hier nicht angesprochen haben?
Ja, es ist vielleicht, klingt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören gar nicht so tiefsinnig, aber ich war ja an diesem Wochenende beim BDG-Kongress, also Bund Deutscher Gesangspädagogen. Und könnte ich auch noch eine lange Geschichte erzählen, tue ich jetzt nicht mehr. Aber was mir da nochmal so klar geworden ist, ist dieses, ja, es gibt alles dieses, wir machen Sessions und wir machen Gesangstechnik und wir machen dies und wir machen das. Aber am Ende geht's darum, habe ich Spaß an meiner Stimme? Habe ich Spaß, mich mit meiner Stimme auszudrücken? Und das ist was, wenn dieser Spaß verloren geht, weil mir Leute sagen, das ist nicht gut oder es muss so oder, jeder kennt das irgendwie so, was dazwischen kommen kann, dann ist es wichtig, sich auf die Suche zu machen und was macht mir Spaß mit meiner Stimme. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich habe so viel Druck auf meiner klassischen Stimme, sozusagen Druck im Sinne von, was alles nicht geht, dass es mir geholfen hat, und das habe ich an diesem Wochenende dann wieder entdeckt, etwas zu tun, was damit gar nichts zu tun hat. Also ich habe das vor 30 Jahren mal gemacht, dass ich dann angefangen habe, indianische, indigene Sachen zu singen. Und ich habe jetzt an diesem Wochenende festgestellt, ich werde anfangen, Jazz-Improvisationen zu machen. Und zwar nicht die, die erstmal Skalen lernen, bevor sie überhaupt nur einen einzigen Ton improvisieren dürfen, sondern da hat mich ein Vortrag so im Herzen angesprochen, wo ich gedacht habe, und das mache ich jetzt mal, weil da ist nichts drauf von, das muss so und das muss so. Das heißt, der Spaß ist das Allerwichtigste. Und wenn ich den da nicht mehr finde, wo ich ihn habe, dann ist einfach die Bitte, geht woanders hin, wo ihr diesen Spaß wiederfindet in der Musik. Und dann kommt der Spaß zu euch zurück und geht dann wieder in die Musik, mit der ihr vielleicht euer Geld verdient, die ihr eigentlich liebt, die ihr eigentlich machen wollt.
Ja.
Das ist so, 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 so wichtig.
Ja. Danke. Das spricht mir aus dem Herzen.
Wie schön, Jenne Rose. Vielen, das war ein tolles Gespräch.
Ja, finde ich auch. Vielen, vielen Dank dir für unser schönes Gespräch hier. Ich hab's von A bis Z geliebt und ich hoffe, das transportiert sich auch beim Anhören. Und ja, danke dir.
Sehr, sehr gerne. Für dir auch für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.